Bayern 2. Nah dran.
Guten Morgen. Ich bin Uli Knapp und bei uns geht's ums Thema Selbstliebe. Wir drehen uns heute um uns selber. Diese Stunde, die widmet sich komplett der Selbstliebe. Mein Gast ist Theologin, Philosophin und sie schreibt Bücher auch zum Thema Selbstliebe. Die heißen zum Beispiel Der spirituelle Notfallkoffer oder Denken macht glücklich. Dr. Katharina Zeming ist mir aus Augsburg live zugeschaltet. Guten Morgen, Frau Dr. Zeming.
Guten Morgen, Herr Knapp.
Liebe Hörerinnen und Hörer, schicken Sie uns gerne Ihre Fragen und Erfahrungen, Ihre Enttäuschungen und auch gern Ihre positiven Erlebnisse zum Thema Selbstliebe. Und zwar bitte als Sprachnachricht per WhatsApp oder Sie schreiben uns eine E-Mail. Dafür ist die Adresse kontakt@bayern2.de.
Mitreden und weitersagen. Bayern 2 am Vormittag.
Frau Dr. Zeming, Liebe zu mir selbst. Warum soll ich mich damit überhaupt beschäftigen?
Weil es uns gut tut, um es mal ganz knapp zu formulieren. Also gutes Leben hat tatsächlich immer mit Selbstakzeptanz, Selbstfürsorge zu tun. Und das läuft oft unter diesem großen Begriff der Selbstliebe. Hat aber auch noch einen zweiten Effekt. In der Regel ist es so, wenn Menschen wirklich gut zu sich sein können, sich selbst akzeptieren, sich selbst annehmen können, sind sie auch im Umgang mit anderen Menschen meistens recht angenehm.
Das
und von daher rentiert
ja.
sich's.
Es rentiert sich. Und was passiert, wenn man es nicht tut, also wenn man sich Selbstliebe komplett vernachlässigt?
Ich glaube, man macht es nicht bewusst. Es ist eher, dass man es nicht kann, aus unterschiedlichsten Gründen. Wie so oft ist es ja leider dann, sage ich mal, unsere Kindheit, in der schon bestimmte Weichen gestellt werden. Das ist dann eher ein ewiges Hadern mit sich selbst, vielleicht übertriebene Selbstkritik. Man kann sich nicht so annehmen. Bei den anderen scheint immer alles irgendwie besser zu gelingen. Und das macht natürlich nicht zufrieden, macht eher unglücklich, im schlimmsten Fall psychisch krank.
Wir sprechen gleich weiter über die Selbstliebe. Wir gehen in die Tiefe und wir wollen auch darüber sprechen, wie wir die Selbstliebe lernen können. Und das hier sind jetzt The Police mit Every Little Thing She Does Is Magic. The Police sind es und Every Little Thing She Does Is Magic um 10.11 Uhr. In der Bibel steht ja schon, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Um dieses wie dich selbst geht's bei uns heute bis 11 Uhr. Die Philosophin und Theologin Dr. Katharina Zeming ist unsere Expertin. Expertin, nicht Experting. Da bin ich durcheinander geraten. Frau Dr. Zeming, fangen wir doch mal mit der religiösen Dimension an. Sie sind ja auch Theologin. In allen Weltreligionen taucht Selbstliebe auf. Wie geht Selbstliebe im christlichen Sinne?
Also es ist genau das, was hier bei Matthäus so schön formuliert wird. Man kann eigentlich den anderen nur lieben, wenn man sich selbst liebt. Also von daher braucht man erstmal einen positiven Zugang zu sich selbst. Und das ist interessant, dass wir im Prinzip eigentlich in allen Weltreligionen diesen Aspekt mit drin haben, immer in quasi Koppelung mit der Warnung, dass eine falsche Selbstliebe, nämlich egozentrik ist und die ist eher schädlich. Aber das sich in einem positiven Sinne anerkennen zu können, ist eigentlich eine Bedingung dafür, um überhaupt mit anderen auch freundlich umgehen zu können. Und ich glaube, das ist eine Erkenntnis, die wird heute auch von der Psychologie mehr oder weniger geteilt. Also dort, wo ein gesunder Selbstwert da ist, eine gesunde Selbstliebe, die eben nichts mit Egoismus oder Narzissmus zu tun hat, ist es eine Basis, dass ich auch den anderen gerecht werden kann. Und diese Kopplung, die haben wir eigentlich überall. Im Buddhismus geht es dann sehr stark, diese Selbstliebe, also in einem positiven Sinn, auf der einen Seite soll man sich nicht mit den Ego-Strukturen identifizieren, aber auf der anderen Seite ist dieses in Anführungsstrichen doch sich selbst anerkennen können, überhaupt eine Bedingung dafür, dass man Mitempfinden mit anderen hat, was ja auch im Buddhismus eine wichtige Tugend ist. Und diese Nächstenliebe im Christentum, würde ich sagen, ist genau das Gleiche. Also nur wenn ich, wie gesagt, mit mir so halbwegs im Reinen bin, kann ich eigentlich auch den anderen annehmen.
Also das können wir uns da in dem Fall vom Buddhismus abschauen. Schauen wir noch zum Judentum. Was könnte man sich da abgucken?
Da ist also die christliche Idee der Nächstenliebe und der Selbstliebe, dass die gekoppelt sind, das ist aus der jüdischen Tradition. Mhm. Also das ist jetzt nichts genuin Christliches. Das haben wir schon im Alten Testament, also aus christlicher Sicht, dem Alten Testament. Und genau dieses, ich glaube, da steht wirklich diese Grunderfahrung dahinter, dass das notwendig ist. Also ein gesundes bei sich selbst sein können, sich annehmen können. Und dann geht es auch mit dem anderen besser. Also interessanterweise haben wir das nämlich auch in der antiken Philosophie. Wenn wir Aristoteles anschauen, da ist die Selbstliebe, also die gesunde, bei Aristoteles geht es ja auch immer darum, das rechte Maß zu finden, ist eine Bedingung, damit man quasi überhaupt Freundschaft mit anderen pflegen kann. Weil bei ihm diese gesunde Selbstliebe, die sich durch das richtige Maß auszeichnet, also nicht egozentrisch, wir würden heute noch sagen, vielleicht noch nicht narzisstisch zu sein, dass die dazu führt, dass ich einen anderen überhaupt wertschätzen kann. Und das ist interessant, dass wir das schon früh, sage ich mal, in der Kulturgeschichte, die uns jetzt schriftlich überliefert ist, was vorher war, da müssen wir ja immer spekulieren. Aber dass wir das eigentlich in ganz vielen Kulturräumen haben, dieses auf der einen Seite einen positiven Zugang zu sich selbst ist notwendig, um überhaupt einen positiven Zugang zu anderen haben zu können. Und gleichzeitig immer die Warnung, es gibt natürlich diese falsche Selbstliebe, also die eigentlich nur egozentrisch ist. Also wo Menschen die Bedürfnisse von allen anderen völlig egal sind. Hauptsache, es dreht sich alles um mich. Und davor wird in den religiösen Traditionen natürlich sehr stark gewarnt. Meistens, also wenn wir Christentum angucken, ist das negativ belegt. Das ist aber auch in der islamischen Tradition negativ belegt und Buddhismus, Hinduismus ähnlich. Also Egozentrik wird nirgendwo wertgeschätzt und auch nicht in der philosophischen Tradition, weil Egozentrik führt eigentlich eher dazu, dass es sich immer verengt. Also neben dem, dass sich nur um sich selbst zu drehen, mit Gier und all diesen Dingen dann verbunden sein kann, ist es aber auch etwas, wo man merkt, die Perspektive wird enger. Also wenn jemand nur noch um sich selbst kreist, dann kriegt er halt nichts mit, was im Außen ist. Und dort, wo ein gesunder, gesettelter Selbstwert da ist, mit der Selbstakzeptanz, kann sich auch der Blick nach außen weiten öffnen und man kriegt mehr mit, was um einen herum passiert und kann da auch in einer adäquaten Art und Weise darauf reagieren.
Die Philosophen in der Antike, die haben ja auch den Realitätscheck gemacht, im Sinne von, geht die Welt wirklich unter, wenn dieses und jenes jetzt passiert? Wie haben die das genau gemacht? Also wie wurde das vermittelt?
Naja, man hat also immer mal gesagt, so als erstes Mal prüfen wir unsere also Argumente, wir gucken uns mal an, was wir da so denken. Passt es in einer gewissen Weise zu dem, was wir erleben? Also das ist ja immer so ein, ich sag der empirische Check. Und dann geht es ja immer auch darum, unsere eigenen Selbstaussagen, Überzeugungen anzuschauen. Also das Dumme ist ja das, sag ich mal, im Psychologischen, wir haben ja manchmal die Tendenz, uns irgendwann in Überzeugungen hineinzudrehen, dass wir halt dann irgendwann überzeugt sind, was weiß ich, die ganze Welt ist schrecklich, alles ist gegen uns gerichtet. Und wenn wir mal schon in diesem Modus drin sind, dann neigen wir natürlich dazu, unseren Fokus genau auf das zu richten, was es bestätigt. Mhm. Und das war eigentlich immer, also auch in der stoischen Philosophie, guck mal an, ob deine Überzeugungen tatsächlich so zutreffen. Da muss man natürlich, also jetzt wirklich sagen, wenn man schon so verstrickt ist, ist es meistens hilfreich, wenn man sich ein wenig da zurechtrücken lässt von anderen Menschen, die vielleicht auf ein Phänomen dann ganz anders blicken. Wir wissen in der Erfahrung, in der Empirie, dass das natürlich oft dann gar nicht so leicht ist. Also dann sind Menschen geneigt, allen anderen zu unterstellen, dass sie halt es gar nicht richtig wahrnehmen. Aber diese Selbstprüfung, ob meine Grundannahmen eigentlich wirklich zutreffen, das ist etwas, was so in der Philosophie auch, sage ich jetzt mal, als Seelenhygiene verstanden wurde. Ist es wirklich so dramatisch, wie du jetzt meinst? Und damit war dann natürlich verbunden auch zu sagen, guck mal an, was da tatsächlich alles noch passiert, weil, wie gesagt, der Fokus verengt sich dann in solchen Situationen. Also wir sind dann auf das Negative fokussiert und kriegen gar nicht mehr das Positive mit. Und ich sage jetzt mal so, bei Menschen, die von Haus aus eher vielleicht ein bisschen zufriedener sind, die haben ja die gute Gabe, auch den Fokus immer wieder auf das Positive zu lenken. Also es ist nicht das so, dass denen mehr Positives passiert, aber sie kriegen es einfach mit. Und ich glaube, das kann jeder selbst nachvollziehen, wenn man so in seinem negativen Film drin ist, welcher Art der auch ist, dann hat man so eine ganz starke Wahrnehmung. Es passiert eigentlich immer nur noch das Negative. Und das, was gut ist, wird ausgeblendet. Und dann hat man natürlich die Bestätigung, dass man recht hat, dass eigentlich alles ganz schrecklich ist oder was auch immer da mit eine Rolle spielt. Und das immer wieder zu prüfen, das war wie gesagt schon in der antiken Philosophie, die eigenen Urteile zu überprüfen auch, die man so über sich und die Welt hat. Und die großen Philosophen waren meistens überzeugt, wenn man da nur kritisch genug hinblickt, dann würde man schon erkennen, dass es vielleicht auch gar nicht so zutrifft in seinem negativen Verhaftetsein.
Jetzt haben wir schon mal so einen philosophischen und theologischen Abriss bekommen. Ich habe eine ganz konkrete Frage bekommen. Die kam jetzt als nicht Sprachnachricht, sondern geschrieben. Ich stelle sie Ihnen mal. Ich habe mich lange mit Body Positivity beschäftigt und versucht, meine innere Kritikerin zum Schweigen zu bringen. Aber ich finde, das mit der Selbstliebe sehr viel verlangt. Reicht es nicht auch, sich selbst eher so neutral zu begegnen? Oder muss ich mich wirklich lieben, in Anführungsstrichen?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, das ist partiell unterschiedlich. Also ich habe es vorhin ja auch kurz angesprochen. Selbstliebe ist so ein Oberbegriff. Da geht es vielleicht mehr um, sagen wir mal, Selbstakzeptanz, selbst vielleicht in einer gewissen Weise Selbstfürsorge, dass wir irgendwie nicht uns selbst zum Feind werden. Und da kann, sage ich mal, auch eine gewisse Neutralität, so wie es hier gerade formuliert wurde, durchaus schon etwas wirklich Hilfreiches sein. Dass ich mich nicht permanent bekämpfe, bekriege, mich schlecht mache, sondern sage, so ist es einfach. Also die Selbstliebe, das klingt immer wirklich sehr bombastisch. Ich glaube, das Entscheidende ist, dass ich nicht im Krieg mit mir selber bin. Und da finde ich Neutralität manchmal völlig ausreichend.
Wir reden gleich weiter über Selbstliebe nach Mira Lukovac aus dem Burgenland mit Disappear. I just can't look away, you got my undivided attention. You're so much. Gut zu sich selber sein. Selbstliebe. Dieses Thema beschäftigt uns diese Stunde und es scheint gut anzukommen. Wir werden fast schon geflutet von Sprachnachrichten. Und deswegen gibt es jetzt mal die ersten beiden Sprachnachrichten. Erstmal von Nathalie.
Ich glaube, Selbstliebe ist etwas, was wir von Anbeginn haben und dann nur verlernen. Und wieder die ursprüngliche Selbstliebe zu installieren in sich selbst, da finde ich, dass man aufhören muss, an sich selbst zu zweifeln. Das ist meine Strategie, um wieder zu meinem Ursprung zurückzukehren.
Siegfried Schöbel aus Haag in Oberbayern. Die Selbstliebe wird übertrieben. Liebe, sich selbst lieben, das hat für mich schon mit einer Form von Narzissmus zu tun. Es ist völlig ausreichend, wenn man sich annehmen kann mit seinen Stärken, aber auch seinen Schwächen. Diese sogenannte Selbstliebe, die führt oft auch zu Überschätzung und dass man auf andere Leute gerne auch mal herabsieht, so nach dem Motto, wer mich nicht liebt, der ist es nicht wert, so ungefähr. Dabei ist man ja selbst voll von Abgründen und Schwächen und Schwierigkeiten, die man wiederum anderen Leuten bereitet. Also man sollte das Ganze ein bisschen entspannt sehen und mit der Selbstliebe nicht übertreiben.
Da haben jetzt zwei konträre Meinungen. Frau Dr. Zeming, fangen wir mal mit der ersten an, mit Nathalie. Die sagt, aufhören an sich zu zweifeln. Was sagen Sie dazu?
Also es ist eine gute Strategie, um zu mehr Selbstakzeptanz zu kommen. Weil wenn ich permanent alles, was ich tue, bezweifle, in Frage stelle, dann komme ich nicht zu einer inneren Ruhe. Also was jetzt nicht heißt, dass ich eben nicht auch immer wieder mal kritisch auf mein Tun blicken soll. Also das hat viel mit Selbstreflexion zu tun. Aber wenn ich mich selbst in Frage stelle, also per se als Person, ich kann überhaupt nichts, ich genüge nicht, was auch immer, dann ist es wirklich ein Weg zu viel Frustration und Schmerz und wenig eben dahin zu kommen, dass ich mich selbst annehmen kann. Und also von daher ist es ganz gut, wenn wir uns, wie gesagt, nicht dauernd in Frage stellen.
Mhm. Gut, das war die erste Nachricht. Die zweite von Siegfried aus Haag, da ging es um das Thema Narzissmus auch.
Mhm. Also das ist ja genau das, was ich eingangs auch sagte, worauf also die Weltreligionen, egal in welche wir da gucken oder auch in die philosophische Tradition, da hat man schon immer wirklich sehr stark unterschieden zwischen dieser gesunden Selbstliebe, also bei Aristoteles ganz stark mit dem richtigen Maß, also bei ihm ist ja diese sogenannte Mesotis-Lehre, das richtige Maß zu finden, und es gibt immer von allem ein zu viel und zu wenig, ne? Und also dann in dem Fall bei der Selbstliebe auch, also zu wenig ist der gnadenlose Selbstzweifel und das zu viel wäre genau das, was wir heute haben. Narzissmus, Egoismus. Interessanterweise ist es ja beim Narzissmus sogar so, dass eigentlich hinter diesem, ich sag schon fast größenwahnsinnigen Gehabe ein ganz schwacher Selbstwert liegt. Also das, was man ja von außen gar nicht zunächst mal wahrnimmt, weil jemand eigentlich nur um sich kreist, ist diese Haltung aber gespeist aus einem sehr, sehr fragilen, verletzlichen Selbst, das sehr unsicher ist, das sich dann eben nach außen in eine ganz andere Art und Weise artikuliert. Bei der Egozentrik muss es nicht sein. Da ist, sagen wir mal, vielleicht entwicklungspsychologisch ist es nie sehr viel weiter gegangen aus dieser Phase, die wir ja alle mal durchlaufen. Also kleine Kinder sind in einer gewissen Phase mal sehr egozentrisch, was auch wichtig ist. Nur mit dem Älterwerden sollte dann einfach noch die Außenperspektive dazukommen. Und das ist genau das. Also diese beiden Extreme, auf der einen Seite sich selbst permanent in Frage zu stellen, zu kritisieren, sich nicht annehmen zu können. Und auf der anderen Seite dann dieser ja schon fast Größenwahn und es dreht sich nur noch um mich und was interessieren mich die anderen. Und da ein gesundes Mittelmaß zu finden, und ich habe es ja vorhin auch schon gesagt, also dieser Begriff der Selbstliebe, das ist ein Oberbegriff für eigentlich, wir reden heute eher Selbstakzeptanz, gut mit sich sein zu können und gerade was da der Herr Schöbel auch sagte, dieses sich annehmen mit den Stärken, aber auch mit den Schwächen. Ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Also, und auch gerade, wenn ich mich mit meinen Schwächen immer wieder annehmen kann, das heißt ja nicht, dass ich die glorifizieren muss, sondern eher, dass ich sage, okay, das passiert, ich kann auch nicht in allem perfekt sein. Und Menschen, die das können, haben in der Regel auch eher die Fähigkeit, bei anderen mal einen Fehler nachzusehen, weil sie wissen, ich bin selber auch nicht perfekt. Und das in einem guten Maß auch zu wissen, ich habe aber auch meine Stärken, das ist das Entscheidende. Weil, wie gesagt, das andere ist dann, dass Menschen manchmal nur noch auf ihre Schwächen fokussiert sind und sich dann halt immer denken, alle anderen können alles viel besser. Und das ist dann sozusagen die andere Kehrseite. Also es gibt die beiden Extreme rund um eine gesunde Selbstakzeptanz, gesunde Selbstliebe. Einmal so dieses narzisstisch-egozentrische und auf der anderen Seite dieses Selbstabwertung.
Wir haben eine weitere Sprachnachricht bekommen von Susanne. Da geht es um den Partner, der sich selbst nicht liebt.
Also bei uns ist es vor allem mein Partner, der an mangelnder Selbstliebe leidet. Und ich wüsste gerne, wie man ihm helfen kann. Ich denke, auch da ist es tatsächlich so, dass es schon in der Kindheit begonnen hat. Er war nie gut genug und hat, wenn er eine 2 nach Hause gebracht hat in der Schule, oder sagen wir mal, er hat eine 3 geschrieben, dann hieß es nicht, Mensch, hast du super gemacht, weil in dem Fach tust du dir ja schwer, sondern, und was hat Sebastian oder der irgendwer? Der hat eine 2. Ja, siehst du mal, hättest du dich ein bisschen mehr angestrengt, dann hättest du auch eine 2 gekriegt. Und es waren immer alle besser als er. Und es ist auch heute noch so, dass er eigentlich nichts richtig machen kann. Er führt einen Betrieb, den Betrieb seiner Eltern, sehr erfolgreich seit vielen Jahren. Aber er quält sich oft wirklich sehr, weil alle anderen haben es leichter, alle haben es besser, alle sind besser. Und er macht sich auch selbst ganz oft klein und ja, ich bin halt so blöd und ich kann das nicht und ich werde es halt nie so gut können wie der oder der. Ich kann ihm diese Selbstzweifel und dieses ihn sich selbst nicht lieben können, weil er nicht gut genug ist, kann ich ihm ja nicht einpflanzen.
Frau Zeming, was sagen Sie zu Susannes Frage?
Also da würde ich jetzt mal sagen, geht es wahrscheinlich tatsächlich mal in einen Bereich, wo eine therapeutische Unterstützung wahrscheinlich hilfreich ist. Aber Susanne hat ja schon ganz viele Elemente mitgenannt. Also leider liegt die Wurzel dieser mangelnden Selbstliebe schon sehr oft oder wird sie in der Kindheit gesetzt. Wie gehen Eltern mit Kindern um? Ne? Also gibt es sowas wie Wertschätzung, Akzeptanz oder reicht es halt nie aus? Und das ist leider, unsere Eltern sind unsere ersten Bezugspersonen, die uns sehr, sehr stark prägen. Und das sozusagen dann im Erwachsenenalter, also auf der einen Seite ist natürlich durch die Partnerschaft vielleicht immer wieder möglich, dass ein positiver Impuls kommt, zu sagen, na, ich sehe das aber anders, guck, was du kannst. Aber diese Selbstannahme wirklich zu trainieren, ich sage es jetzt mal wirklich in so einem technischen Begriff, das ist schon ein längerer Prozess und da geht es meistens auch darum, eigentlich sich wirklich mit dem auseinanderzusetzen, was ich da halt schon von der Kindheit mitbekommen habe. Also welche Denkmuster sind da aktiv? Ne? Denn also was jetzt hier gerade beschrieben wurde, gibt es ja schon eine gewisse Diskrepanz zwischen der Selbstwahrnehmung und dem, was scheinbar objektiv da ist. Ne? Erfolgreichen Betrieb zu führen, mache ich halt nicht, wenn ich nichts kann. Das heißt also, diese Selbstwahrnehmung geht in eine Richtung, die wahrscheinlich nicht dem entspricht, was im Außen tatsächlich passiert. Aber das einzuüben, zu verändern, ist ein längerer Prozess. Und da, finde ich, gibt es zum Glück ja heute doch bei uns immer wieder eine Möglichkeit, sich therapeutisch Unterstützung zu holen. Weil das ist halt schwierig, ne? Wenn man es aus sich selber gar nicht mehr kann, da braucht es, glaube ich, eine Begleitung.
Absolut. Wir sprechen gleich weiter, schnaufen jetzt aber erstmal durch mit den Cultured Pearls und Just to Let You Know.
Today is just another day for me, I see now.
Gütig mit sich selber sein. Selbstliebe, das ist unser Thema heute Vormittag. Und hier kommt die nächste Sprachnachricht, diesmal aus Schottland von Sascha.
Guten Morgen aus Schottland. Tolles Thema. Ich habe als Reise hin zu Selbstliebe, als Weg dorthin, eine Zeit ganz intensiv abends alleine nackt vor dem Spiegel verbracht. Ich habe mich irgendwo gemütlich auf den Boden gesetzt, an eine Couch gelehnt, den Spiegel vor mir aufgestellt, so dass ich mich ganz gesehen habe, habe mich betrachtet, habe mich gezeichnet und gemalt, wo ich überhaupt nicht malen kann oder zeichnen kann. Es ging auch nicht um ein schönes Resultat, sondern es ging darum, durch das, was ich tue, meinen Formen zu begegnen. Das war äußerst herausfordernd und gleichzeitig unglaublich. Unglaublich, in was für meditative Zustände ich gekommen bin und wie es Momente von solcher Zärtlichkeit für mich selbst gab, über das, was durch meinen Bleistift geflossen ist. Das war ganz, ganz toll.
Dr. Katharina Zeming ist unsere Expertin heute. Frau Zeming, wir wollen jetzt mal in die Richtung Tipps gehen, wie man wirklich sich annehmen kann und sich lieben kann. Und ich glaube, da passt dieses Beispiel von Sascha schon gut dazu. Was halten Sie denn von dieser Strategie?
Also es ist eine wunderbare Strategie, um tatsächlich mit sich in Berührung zu kommen. Denn diese Selbstliebe, Selbstakzeptanz umfasst ja verschiedene Dimensionen. Also da ist tatsächlich mal diese körperliche Dimension. Es gibt eine emotionale Dimension und es gibt eine geistige Dimension. Und wir sind körperliche Wesen und wir wissen alle, wie stark wir uns natürlich auch über unseren Körper mit definieren und sich selbst annehmen zu können. Das war ja auch vorhin einer der Sprachnachrichten, ne? Reicht es dann, dass ich mich wenigstens akzeptieren kann, körperlich? Das ist ein wichtiger Punkt, also zumindest zu diesem, ja, zu der Akzeptanz kommen zu können, mit sich vertraut zu werden. Und da muss jeder, sage ich mal, immer gucken, was einem halt liegt, was einem gefällt, wo man merkt, da geht was in Resonanz. Hier, was Sascha beschrieben hat, ist es genau etwas, wo was in Resonanz gegangen ist. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil wir unseren Körper nicht wegbekommen. Also der ist einfach unser Elementarereignis, mit dem wir in dieser Welt sind. Und darum ist auch dieses sich in dem eigenen Körper wohlfühlen zu können ein ganz wichtiger Aspekt für diese Selbstakzeptanz. Und wie gesagt, dann gibt es die emotionale Dimension, ne? Was taucht da auf in mir? Wie gehe ich mit mir um? Wie empfinde ich mich? Da auch zu schauen, ne? Was tut mir gut? Also immer wieder, wo kann ich auch mal positive Emotionen erleben? Und da ist halt immer ein, ich sage jetzt mal, Zauberwort, dieses Selbstwahrnehmen. Also wirklich wahrzunehmen, was brauche ich denn? Und wir sind ja ziemlich weltmeisterlich darin, unsere Bedürfnisse oft wegzudrängen. Und es ist unbestritten, wir haben einfach sehr viele Herausforderungen im Alltag und ich kann nicht immer und sofort meinen Bedürfnissen nachgehen. Aber wenn ich auf Dauer immer Bedürfnisse, die ich habe, einfach wegdränge, weil die nicht sein dürfen, weil immer irgendwas anderes wichtiger ist, dann führt es auch nicht unbedingt zu einem guten Selbstwert. Das heißt also auch mal wirklich wahrzunehmen, was brauche ich und es sich dann auch wirklich zu gönnen. Also es gibt ja Menschen, bei denen ist wirklich, sind immer alle anderen wichtiger, nur sie selbst eigentlich nicht. Und da auch anzugucken, ne, warum gönne ich mir nicht das, was ich eigentlich auch anderen gönne. Und dann, ich sage jetzt mal so eine geistige Art der Selbstfürsorge, da geht es wirklich darum, was interessiert mich, was begeistert mich, auch auf der kognitiven Ebene Interessen zu pflegen, also Hobbys auszuführen, Kreativität leben zu können. Also da, wo ich merke, ja, da geht irgendwas bei mir in Resonanz, das ist wichtig und dem gebe ich auch Raum. Wie gesagt, das geht nicht immer und es geht nicht immer sofort, aber das ist jetzt auch, sage ich mal, in der Regel für unsere Psyche kein Problem, dass wir Dinge mal vertagen. Es ist eher das Problem, wenn wir dem überhaupt keinen Raum geben. Und so diese drei Dimensionen, wenn die immer wieder Beachtung finden, wenn wir da Formen in unserem Alltag finden, dann haben wir da einen ganz guten, sag ich mal, so ein Instrumentarium, um eigentlich zu dem zu kommen, was so mit Selbstakzeptanz verbunden ist. Das Dumme an dem ganzen Thema ist ja, dass meistens Menschen, die es von Haus aus schon ganz gut mitbringen, recht gut können. Und bei denen, die es nicht haben, tauchen immer die Zweifel und die Fragen auf. Ich glaube, in manchen ist es wirklich so, einfach mal tun. Also wirklich sich entscheiden, die Dinge auch zu machen. Also ich gebe mir jetzt den Raum, ich gönne mir das. Und also sagen wir mal so, wenn es manches klingt dann immer so ein bisschen arg konstruiert, aber wer es braucht, der setze sich in seinen Kalender tatsächlich ein Zeitfeld rein, wo halt dann drinsteht, was ich mir an diesem Tag in diesem Zeitfenster auch gönne. Und es ist dann auch das Zeitfenster, das nicht mehr wieder von anderen Dingen überschrieben wird, weil es ein gesetzter zum Beispiel Termin ist.
Exakt, ja.
Also wir müssen halt ein bisschen so gucken, wie merken wir, dass wir Dinge tun, die für uns auch gut sind, ne? Und denen dann auch Raum geben. Also gerade wenn wir da so ein bisschen hadern, also die Menschen, die nicht mit sich hadern, die machen es meistens. Und wie gesagt, diese drei verschiedenen Dimensionen, auch die mit Selbstakzeptanz zu tun haben, die finde ich wichtig in den Blick zu nehmen. Also wie gesagt, vom Körperlichen über das Emotionale, das Empfinden. Also wo gerate ich auch in eine Begeisterung? Was spricht mich wirklich an? Bis hin eben zu diesem geistigen Auseinandersetzen, vielleicht mal wieder ein gutes Buch lesen.
Genau, und wenn man herausgefunden hat, was einen wirklich glücklich macht, dafür dann auch wirklich bewusst Zeit einplanen und einen Termin setzen. Also wenn es bei mir jetzt der Sport ist oder bei anderen ein Instrument spielen oder bei dem Dritten zu malen, dann muss das halt auch drinstehen und zwar zum Beispiel in der Früh zwischen 7:45 und 8:45 oder am Abend. Und das ist dann ein Termin, genauso wichtig wie in der Arbeit, weil den sage ich ja auch nicht ab.
Richtig,
nur wir tendieren dazu, dann zum Beispiel den Sportkurs oder vielleicht das Musizieren oder das in Chor gehen fallen zu lassen, weil, naja, da kann ich ja absagen. Das ist ja nicht so wichtig. Da habe ich ja keinen so einen Druck wie in der Arbeit.
Genau.
Dazu passt auch eine Nachricht, die wir bekommen haben. Allerdings ist sie ein bisschen schwieriger. Also da schreibt Nina, sie ist 78 Jahre alt, dass ihr die Kreativität sehr geholfen hat in ihrem Leben. Und sie beschreibt, dass sie glaubt, in jeder Phase des Lebens es ganz einfach Schwierigkeiten es gibt, sich selber zu lieben. Und sie sagt, meine Zeit, wo es für lange Zeit keine Selbstliebe gab, war der Unfalltod meiner Tochter. Die war damals 25 Jahre alt. Das Ganze liegt jetzt 34 Jahre zurück. Und dann schreibt sie weiter, Nina, mein Selbstwertgefühl war weg. Ich fühlte mich wertlos und ohne Zukunft. Auch dank meiner Kreativität wie Malen etc. habe ich es aber wieder geschafft, das Leben und auch mich lebens- und liebenswert zu finden. Und das ist ja genau das, was Sie gerade beschrieben haben. Also dass unter anderem sowas wie Malen und das an sich selber glauben, also ich bin kreativ und ich mache das jetzt, dazu führt, dass man sich wieder besser annehmen kann.
Auf jeden Fall. Und also das, was hier ja auch beschrieben wurde, also da muss man vielleicht auch mal ganz klar sagen, also ein Todesfall eines Menschen, der einem so nahe steht, also als Eltern auch noch den Tod eines Kindes zu erleben, das ist, glaube ich, also das Schlimmste, was es gibt, weil es ist schon umgekehrt schwierig, aber da geht es noch, sage ich mal, in so einer biologischen, in Anführungsstrichen, Normalität. Das sind solche Zäsuren im Leben. Also, dass man da nicht gleich wieder im Funktionsmodus des, ach ja, alles ist gut ist, das ist so normal und das auch zuzulassen. Also, das finde ich ganz wichtig. Also, dass man da nicht gleich wieder drüber geht und sagt, ja, ja, es müsste ja jetzt, sondern das braucht genau Zeit. Und da, aber Nina hat es, finde ich, dann auch sehr schön beschrieben. Die Dinge, die mich vorher auch erfüllt haben, die helfen dann auch wieder zurück. Und drum ist es natürlich auch gut, wenn man da weiß, wo tun mir Dinge gut. Aber auch zu akzeptieren, dass es einfach Phasenereignisse gibt, wo es einem überhaupt nicht gut geht. Weil einfach die Ereignisse, die sich da vollziehen, so dramatisch sind. Das ist ein anderes Erleben, anderes Empfinden.
Gleich sprechen wir weiter. Aber jetzt gibt es erstmal nochmal Musik. Und zwar von Gizmo Varías, Desde el otro lado.
Las noches son frías, las mañanas vacías. Siento desde el otro lado. Sigo soñando desde el otro lado.
Desde el otro lado heißt auf Deutsch von der anderen Seite. Und vielleicht ist es auch das, was man manchmal tun muss. Sich die Dinge von der anderen Seite aus anschauen. Wir sprechen seit 10 Uhr über das Thema Selbstliebe, wie man sich besser selber annehmen kann und gütig zu sich selber sein kann. Und wir haben auch noch ein paar Minuten. Meine Expertin ist weiterhin aus Augsburg zugeschaltet, Dr. Katharina Zeming. Ich würde gerne einen Kommentar vorlesen, den wir per E-Mail bekommen haben, Frau Dr. Zeming. Und da geht es einen Moment wieder darum, sich selber anzunehmen. Ist aber nicht so einfach. Also anonym war dieser Kommentar und da geht es so. Wer zu sich selbst freundlich und großzügig sein kann, kann das auch besser anderen gegenüber. Ich habe festgestellt, dass ich das üben muss. Es ist nichts, was man einmal lernt, Bescheid weiß und gut ist. Ich muss immer wieder neu meine innere, gütige Großmutter aktivieren, die liebevoll mit mir spricht. Sozusagen als Gegenspielerin zum inneren, harschen Kritiker. Lebenslange Praxis, mal gelingt's, mal nicht, schreibt sie. Wie finden Sie das?
Sehr trefflich. Nein, wirklich. Es ist genau das. Also das ist eine kontinuierliche Einübung. Und genau, mal gelingt es besser, mal gelingt es schlechter. Und es gehört zum Leben dazu. Und dass ich das dann vielleicht auch akzeptieren und aushalten kann, hat vielleicht auch mit Selbstakzeptanz zu tun. Und also in der philosophischen Tradition, also auch gerade bei Aristoteles, man war überzeugt, die Tugenden, also und ich würde sagen, die Selbstliebe gehört da auch mit dazu, ist etwas, was durch Einübung passiert. Also es ist tatsächlich durch Tun. Und je öfter ich es tue, desto leichter geht es vielleicht. Aber es gibt halt auch immer wieder Ereignisse, wo man dann rausgerissen wird. Also kennen wir alle, ne? Denkt man schon, jetzt bin ich recht weit oder gelingt ganz gut. Und dann passiert irgendwas, wo man sich denkt, wow, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es mich so erwischt, aber genau das ist es. Ein lebenslanges Einüben. Ich fand diesen Begriff der gütigen Großmutter sehr schön im Gegensatz zu diesem inneren Kritiker, der ja da auch schnell aufspringt, wenn die Dinge nicht so gelingen. Ne? Weiß ja, kann es ja eh nicht, bist zu dumm, was weiß ich, nicht schön genug. Also wir kennen da ja alle solche Stimmen. Und dieses Einüben, nein, ich muss mich auch und gütig, ich finde, es ist so ein Begriff, der ist schon ein bisschen old-fashioned, ne? Aber er beschreibt es eigentlich gut. Also Güte, ja, mit sich selbst auch zu haben.
Absolut. Und wir haben noch mehr Kommentare bekommen, zum Beispiel von Luisa Sausner. Sie schreibt, Selbstliebe habe ich durch mich erfahren, indem ich mich auch selbst schütze. Das bedeutet für mich, in gegebenen Situationen, in denen ich mich überfordert fühle, auch Nein zu sagen. Und sie schreibt Nein hier in Großbuchstaben. Und weiter schreibt sie, ich habe dadurch schon oft die Erfahrung gemacht, dass, wenn ich meine Schwächen akzeptiere und meine Stärken kenne und diese auch zum Einsatz bringe, mich andere ebenfalls so akzeptieren, wie ich nun einmal bin. Und im Gegenzug kann ich auch anderen gegenüber mein Herz öffnen. Das schreibt, das war jetzt Karin Jörg aus Lauterach, so rum. Also das Nein sagen, das ist wichtig, sagt sie, und das hilft dabei, dass einen die anderen annehmen. Ist das so?
Also ich glaube, wenn, also jetzt, es gibt so ein Nein sagen, das halt darin besteht, dass man immer Nein sagt, weil man sich was vom Hals halten will. Ich glaube, das führt auf Dauer zu Problemen. Aber dort, wo Menschen merken, dass ein anderer tatsächlich auch seine Grenzen kennt, dass es klar kommuniziert ist, auf jeden Fall, weil ich denke mir, wenn jemand Nein sagen kann, dann kann ich den auch immer wieder mal fragen, weil ich nicht davon ausgehe, dass ich ihn jetzt überfahre mit irgendwas, sondern derjenige weiß es, kann es artikulieren und ich kann es akzeptieren.
Wir haben eine Sprachnachricht bekommen von Richard Hoffmann, der verzweifelt an der Menschheit.
Ich hätte noch eine Frage zu dieser Selbstliebe. Ich habe so die Beobachtung in mir, dass mit zunehmendem Alter ich ein bisschen Respekt und den Glauben an die Menschheit verliere. Hängt das mit mir zusammen? Und was hat das für eine Wirkung? Ich meine hier zum Beispiel diese Kriegssituation. Ich meine die Situation, wie gehen wir mit unserer Umwelt um? Wie gehen wir mit unserem CO2-Verbrauch um? Da sehe ich immer mehr Unverstand von Leuten und Ignoranz und das irritiert mich gewaltig.
Das irritiert nicht nur Richard Hoffmann, kann ich sagen, die Ignoranz der Menschen und wie wir mit unserem Planeten umgehen. Was kann man ihm raten, Frau Dr. Zeming?
Nicht zu verzweifeln. Okay. Nein, der große Blick zeigt, Krisen, Katastrophen, all diese Dinge sind tatsächlich ein Teil des menschlichen Lebens. Ich glaube, wir hatten einfach das Glück, in einer 70 Jahre ziemlich privilegierten Situation zu leben, die uns irgendwie die Idee vermittelt hat, dass das sozusagen der Normalzustand ist. Ich sage bei sowas immer, mal dahin gucken, wo Menschen einfach auch viel Gutes tun. Das geht nur manchmal ein bisschen unter. Das soll jetzt keine Medienschelte sein, aber wir wissen alle, die negativen Nachrichten sind einfach die, auf die wir mehr anspringen. Und da fällt manchmal runter, wie viel Positives, wie viel Gutes passiert, wie viel an Veränderung passiert, was nicht kommuniziert wird. Und da sage ich immer, Selbstliebe heißt dann auch vielleicht, also um nicht zu verzweifeln, sich wirklich immer wieder mal auch bewusst zu machen, was da auch auf der anderen Seite passiert. Nichtsdestotrotz, das sind große Herausforderungen. Aber also das kann man jetzt vielleicht auch wirklich sagen, kulturgeschichtlich ist dieses Gefühl, es geht bergab, tatsächlich auch ein sehr altes menschheitliches Gefühl.
Also Kopfhof auf jeden Fall. Ja. Ich möchte langsam schließen, wir müssen besser gesagt langsam schließen. Vielen Dank an alle Hörerinnen und Hörer, die uns Sprachnachrichten geschickt haben oder Mails und die zum Teil jetzt leider hier nicht mehr vorkommen konnten. Wir haben halt einfach nur diese begrenzte Zeit. Ich würde gerne schließen mit einem Kommentar aus Bamberg. Da schreibt jemand, ohne Namen zu nennen, als ich vor vielen Jahren vor der Frage stand, wie gelingt es mir, mich selbst zu lieben? Mein Blick fiel da gerade auf den Werbespruch einer Bäckerei. Und der ist, ein Blick schafft Vertrauen. Ich musste lachen, aller Druck und alle Hilflosigkeit waren für den Moment aufgelöst. Ich kam ja gerade von meiner Psychoanalyse, war also auf dem besten Weg. Und ich habe mich mit mir versöhnt. Ein Blick schafft Vertrauen. Frau Dr. Zeming, vielen Dank für Ihre Ratschläge und für Ihre Analysen zu diesem Thema zur Selbstliebe.
Sehr gerne. Vielen Dank fürs Dasein.